höchstens einen Satz zur Zeit, sage ich mal,
Ja,
den
okay.
zu beantworten.
Okay.
Der wichtigste Schritt in meiner Karriere war. So, dann erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir dann ein Interview zu geben. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, erstmal schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Genau, ich bin Florian Wellmann, ich bin 35 Jahre alt, gerade Sonntag geworden. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, bin schon seit 11 Jahren verheiratet. Drei Kinder, wie gesagt, Alter von 10, 7 und jetzt gerade ganz frisch geboren, unsere kleine Sophia. Und ja, ich bin Unternehmer hier in Bremen. In Hamburg und in Oldenburg haben wir zwei Standorte noch. Bremen ist unser Hauptquartier. Mittlerweile 25 Mitarbeiter und wir verkaufen Immobilien. Unser Slogan ist Immobilienverkauf einfach gemacht.
Und wer ist wir?
Mein Team und ich, wobei ich auch sagen muss, auch Leute aus meiner Familie, meine beiden Brüder sind bei mir beschäftigt, meine Mama ist bei mir, macht die Buchhaltung, meine Frau ist Gesellschafterin der Firma, mein Cousin arbeitet mit und mittlerweile viele Mitarbeiter sind auch Freunde von mir geworden und deshalb sind wir ein Familienunternehmen und wir definieren uns halt auch im Team und ich weiß auch, dass wir das in so kurzer Zeit nur geschafft haben, weil wir alle, jeder, der hier dabei ist, richtig Bock hat, Gas zu geben und alles zu geben für diese Firma. Und da bin ich sehr stolz drauf.
Und was hast du gemacht, bevor du dein eigenes Unternehmen gegründet hast?
Ich habe für ein anderes Immobilienunternehmen gearbeitet, auch hier in Bremen. Wir haben 2014 gegründet und ich bin 2011 bin ich Immobilienmakler geworden. Das heißt also, gute 3 Jahre habe ich für zwei andere Unternehmen gearbeitet, habe mir das alles drauf geschafft, habe geguckt, wie kommt man an Immobilien, was ist wichtig, wie sieht es aus mit Marketing. Genau, und dann habe ich Ende 2013 gesagt, so, jetzt habe ich viele, viele Ideen im Kopf, die will ich alle umsetzen, weil es mir bei anderen Unternehmen auch nicht so die Möglichkeit gegeben wurde, die Dinge, die ich alle so im Kopf hatte, was meine Dienstleistung, was unser Marketingplan betrifft, das umzusetzen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich das alleine und setze alles das um, was ich im Kopf habe.
Und es war auch schon immer dein Plan, Immobilienmakler zu werden, oder?
Tatsächlich überhaupt nicht. Diese Idee, Immobilienmakler zu werden, ich habe das schon auch in verschiedenen Videos und Podcasten, anderen Podcasts gesagt, war mehr oder weniger so aus so einer Fernsehidee entstanden. Ich habe Mieten kaufen Wohnen gesehen. Und ich wollte unbedingt mit Vertrieb machen. Und ich habe früher Versicherungen verkauft, das war aber überhaupt nicht so mein Produkt. Und dann saß ich auf der Couch und habe Mieten kaufen Wohnen gesehen, wie gesagt. Und dann habe ich gesagt, Immobilienmakler, das ist doch ein mega spannendes Ding, weil ich auch so eine Affinität zu Immobilien hatte. Und Immobilien ist eigentlich für jeden spannend. Also egal, mit wem man über Immobilien spricht, da hast du immer einen Bezugspunkt und jeder hat da auch eine Meinung zu. Und dann habe ich gesagt, okay, Vertrieb, das will ich machen. Und Immobilienvertrieb, das mache ich. Und dann habe ich mir das einfach so im Kopf gesetzt und dann bin ich losgezogen. Ja.
In vielen Berufen gibt es da ja so einen Alltag, den man sich vorstellen kann. Beim Immobilienmakler fallen mir auch so ein paar Sachen ein, aber wie sieht da genau dein Arbeitsalltag aus? Oder gibt es den überhaupt, den
Ja,
klassischen?
das Schöne ist, der Beruf des Immobilienkaufmanns, Immobilienunternehmer bin ich jetzt, ist nie wie der andere. Ja, und das ist auch so das Schöne. Und deshalb sage ich auch immer wieder, ich möchte nie wieder was anderes machen, außer mit Immobilien. Und wenn man jetzt so schaut, ist kein Tag wie der andere, wie gesagt. Und ganz, ganz viel ist natürlich für den klassischen Immobilienmakler Recherche von Grundstücken, von Häusern. Ja, wo wird gerade was verkauft, wo wird gerade was angeboten? Dann kommt es natürlich immer darauf an, wie viele Immobilien hast du momentan in der Betreuung. Man sagt immer so, 15 bis 20 Immobilien pro Immobilienmakler, die ja gleichzeitig so eine Betreuung hat, bist du ein richtig guter Immobilienmakler. Und diese dann zu koordinieren, hier mal eine Besichtigung zu machen, hier den Fotografen hinzuschicken, hier mal den Vermesser hinzuschicken. Und Immobilienmakler ist viel Psychologe sein, ist viel Detektiv sein. Und so hast du immer mit unterschiedlichen Leuten zu tun. Und das sind so die tagtäglichen Aufgaben. Käufer und Verkäufer eine Kaufpreisverhandlung hinzubekommen, dann zu vermitteln, dann den Psychologen dort zu spielen. Und dann, wie gesagt, wenn es um Projektrecherche geht, den Detektiv zu spielen, rauszufinden, hey, wer ist wie wo der Eigentümer. Das sind so die alltäglichen Aufgaben. Gerade immer halt auch zu schauen, wie komme ich für morgen an neue Immobilien? Wie können wir morgen an neue Immobilienprojekte kommen?
Und sind das alles eure eigenen Leute? Also habt ihr eigene Fotografen, eigene Leute, die das vermessen und ähnliches? Oder
Ja.
habt ihr da auch Dienstleister?
Ja, wir haben tatsächlich bei uns alles eigene Leute. Warum haben wir das? Weil wir natürlich mit den Leuten einfach uns viel, viel besser committen können, die dann zu unserer Firma gehören. Das heißt, wenn es freie Mitarbeiter sind, dann kannst du die nicht so, dann kannst du die nicht so committen, wenn du dann mal auf die zurückgreifst, wie wenn die dann für dich und für dein eigenes Unternehmen arbeiten. Und so können wir das dann natürlich auch dem Kunden verkaufen. Der gehört zu uns, der macht das tatsächlich für uns, der Immobilienfotograf oder der Vermesser oder wie auch immer. Und so sind dann unsere Dienstleister auch eine Grafikdesigner haben wir direkt bei uns in-house und greifen da nicht auf externe zu, so wie wir es auch früher gemacht haben. Und ja, so versuchen wir in den verschiedensten Bereichen unsere Dienstleister, unsere Makler dann hier für uns zu haben. Wir sind jetzt gerade ganz aktuell auf der Suche nach einem Briefträger, der dann für uns unsere Post, unsere Flyer, unsere Werbung verteilt. Wir haben das früher immer mit einem Externen gemacht, aber auch hier bin ich der Meinung, dass wir auch so viel Arbeit haben, dass wir sagen, hey, wir können hier auch in Vollzeit einen Briefverteiler sozusagen einstellen und das wird jetzt für 21 das nächste Projekt sein oder der nächste Mitarbeiter, der ja auch reinkommt.
Obwohl du ja Anfang des Jahres gesagt hast, dass ihr das mittlerweile per Post macht, weil das nicht so gut funktioniert hat. Über Studenten hattet ihr das, glaube ich, früher mal gemacht.
Ja, das ist richtig, genau. Wir haben vieles ausprobiert. Wir haben Agenturen ausprobiert, wir haben Studenten, wir haben Bekannte von mir ausprobiert, aber ja, die haben das leider nicht so richtig gemacht, so wie wir das wollen, so richtig gewissenhaft. Ich glaube, so Briefe zu verteilen, da musst du auch so ein bisschen das muss so deine Passion sein, dass du sagst, hör zu, das ist meine Aufgabe und die mache ich auch. Und ja, da haben wir tatsächlich mit Agenturen oder mit Studenten nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht.
Okay, und
Ja.
jetzt sucht ihr einen Vollzeitmitarbeiter dann
Ja,
oder?
genau,
Okay.
tatsächlich einen richtigen Briefträger, der sagt dazu, ich bin da gerne für die Gebiete bereit. Also gerne auch hier nochmal einen Aufruf, also wenn du dich berufen fühlst, um unsere Werbung zu verteilen und dann in den Gebieten unterwegs zu sein, dann haben wir einen tollen Arbeitsplatz für dich und ein gutes Team erwartet dich.
Einfach bei euch melden dann.
Genau.
Super. Wenn ich so an einen Immobilienmakler denke, denke ich immer an einen sehr, oder denken viele vielleicht, an einen gut angezogenen Herrn, meist Anzug, vielleicht sogar Krawatte. Dann verkauft man teure Immobilien, hat den Champagner am besten noch bereit zur Unterschrift. Was ist davon Klischee und was ist wirklich so? Also, weil wenn ich dich jetzt sehe, du sitzt weder in Anzug hier und hast weder eine Krawatte.
Genau, das
Ja.
ist so mein Outfit, irgendwie Chino Jeans und dann hier ein Pulli und ein vernünftiges Hemd, gute Schuhe. Und so fühle ich mich auch am wohlsten. Und tatsächlich ist das auch unsere Philosophie. Also wir wollen da nicht wie die Klischee-Makler daherkommen, wie die geleckten Leute, sondern wir wollen uns nahbar geben, wir wollen uns authentisch geben. Und ich glaube, egal in welchem, es gibt ja auch verschiedene Bereiche, Bankensektor ist das ja ähnlich, das ist, glaube ich, irgendwie so alles ein bisschen überholt. Und heutzutage, ich kenne das auch aus großen Konzernen wie Daimler, da gibt es das auch nicht mehr. Also dieser klassische Krawattenbunker, wo die Leute dann alle fein geschniekert im Sonntagsanzug auf der Arbeit rumlaufen. Und das gibt es auch meiner Meinung nach bei uns nicht mehr. Und so wollen wir auch nicht wahrgenommen werden, sondern wir sehen gut und vernünftig aus. Und jeder muss sich wohlfühlen. Und das ist so unsere Philosophie und so ist auch dementsprechend unser Arbeitsklima.
Können beide Seiten sich denn an euch wenden, also sowohl Leute, die eine Immobilie suchen, als auch Leute, die eine verkaufen?
Natürlich, tatsächlich. Also wir haben tatsächlich auch gerade für die Leute, die etwas suchen, einen Suchinteressentenbetreuer eingestellt. Auch wieder so eine Position, die, glaube ich, auch nicht viele Unternehmen bekleiden. Haben wir gesagt, hey, wir haben so viele Kaufgesuche. Und in der jetzigen Zeit, also 2020, ist es einfach so, dass wir einfach viel, viel mehr Kaufinteressenten haben, als dass wir Immobilien haben. Und wir können uns quasi vor Suchanfragen gar nicht richtig retten. Und wir versuchen dann natürlich irgendwie alle zu berücksichtigen, was natürlich nicht wirklich geht. Wir können nicht alle dann mit Immobilien ausstatten oder an jedem eine Immobilie verkaufen, aber wir versuchen das einfach mit unserem Suchinteressentenbetreuer gut zu handeln, dass der das sortiert, dass der guckt, hey, was haben wir Spannendes am Markt, was können wir ihm verkaufen aus unserer Datenbank. Auf der anderen Seite natürlich unsere Eigentümer, für die wir sowieso tätig sind und wo wir dann die Häuser in unser Portfolio aufnehmen und dann für die Best- und zum höchstmöglichen Kaufpreis verkaufen. Also um auf deine Frage zu kommen, ja, beide dürfen sich melden.
Okay. Hattest du gerade gesagt, dass ihr beim Immobilienverkauf, dass ihr extra jemanden eingestellt habt, der Immobilien sucht sozusagen, weil ihr nicht genug habt? Wie viele Immobilien habt ihr im Moment?
Also wir haben immer also mit allen Immobilien, ob das jetzt gewerbliche Immobilien sind, Kapitalanlagen, Einfamilienhäuser, Wohnungen, haben wir so immer um die 120 bis 130 Immobilien aktiv im Verkauf. Und die stehen an unterschiedlichsten Standorten, sind von unterschiedlichster Größe. Und das ist mir auch besonders wichtig, dass wir tatsächlich nicht sagen, hey, wir sind der reine Luxusmakler oder wir machen nur das Mittelsegment, sondern wir haben oder wir können, wir sind in der Lage für Wohnimmobilien, aber auch für Kapitalanlagen oder Gewerbeimmobilien, für jede Immobilie eine Vermarktungsstrategie zurecht stricken. Das heißt, wenn wir eine kleine Einzimmerwohnung haben oder eine Kapitalanlage für 10 Millionen, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, wie man dort rangeht. Und wir haben tatsächlich für alles eine Idee, die wir dann entwickeln, gemeinschaftlich mit dem Kunden. Und dass wir sagen können, hey, wir können alle Art von Immobilien, weil wir halt die verschiedensten Fachleuten auch der einzelnen Bereiche bei uns im Büro haben, dass wir alle Bereiche abdecken können. Und da bin ich total stolz drauf, dass wir nicht nur ja, für eine ganz spezielle Zielgruppe arbeiten, sondern halt alles, was das Thema rund in der Immobilie, haben wir dann die passenden Fachleute dabei.
Und wie ist da dann so die Price Range?
Naja, also da ist es halt auch wie gesagt unterschiedlich. Also es geht los beim Einzimmer-Apartment, das kostet 40.000 Euro und dann gibt es wie gesagt eine Kapitalanlage oder das Landhaus irgendwo in Hamburg für 6, 7, 8 Millionen, 10 Millionen und auch da nach oben keine Grenzen gesetzt. Ganze Wohnungspakete haben wir halt auch schon verkauft und genau, also nach oben gibt es quasi keine Grenze.
Und arbeitet man sich so nach oben? Also hat man, wenn man startet als Immobilienmakler, eher mit kleineren Immobilien zu tun oder ist das total unterschiedlich, wie man anfängt?
Naja, klar. Also wenn ich jetzt so auf meine Anfänge 2014 zurückblicke, dann war es tatsächlich so, dass man natürlich erst einmal stark in der Kaltakquise sein muss. Kein Mensch kennt dich. Du hast kein Geld in der Kriegskasse für Werbung zu machen. Das heißt also, du musst an irgendwelchen Türen schellen und dann mit deiner Person überzeugen, weil du ja nicht großartig mit deiner Firma überzeugen kannst, sondern du musst den Leuten irgendwie klar machen, hör zu, ich kann Immobilien verkaufen und ich will das auch gerne bei deiner Immobilie machen. Bitte gib mir die Chance dafür. Und so war es damals auch. Und dann fängst du natürlich erst einmal bei den kleineren an, weil bei den größeren Immobilien schauen die Leute natürlich schon auf dein Renommee und gucken, hey, hast du denn schon mal solche Immobilien überhaupt verkauft? Oder ist das jetzt hier die Premiere, wenn ich jetzt hier meine Luxusvilla von 4 Millionen dir in die Hand gebe? Also von daher, das ist so, ich glaube, der normale Weg, dass man erstmal mit kleinen Immobilien anfängt, was aber überhaupt nicht, was mir überhaupt nicht geschadet hat. Ganz im Gegenteil, du lernst ja ganz, ganz viel dann auch auf dem Weg. Und vom Prinzip her ist es ja so, ob ich jetzt eine kleine Immobilie verkaufe oder eine große Immobilie, der Ablauf, ja, auch wenn es sich natürlich um Nuancen unterscheidet, ist aber grundsätzlich immer der gleiche. Also das heißt, wir haben keinen Käufer und müssen einen Käufer suchen. Das ist bei klein, aber auch bei groß so.
Das heißt, du fängst bei kleineren an. Ich habe gelesen und gesehen, dass du erzählt hast, dass du auch bei Werder-Spielern geklingelt hast, um da die Immobilien verwalten zu können, verkaufen zu können.
Verkaufen zu können.
Das sind ja meistens größere Immobilien als wahrscheinlich das, was ich mir unter klein vorstelle.
Ja, tatsächlich, genau. Und so, also anfangs habe ich natürlich kleinere Immobilien verkauft, aber habe natürlich immer schon auch mit einem Auge auf die größeren geschaut. Und da lagen wir dann immer in der Regel so bei 500 bis einer Million. Und ja, tatsächlich ist es dann da so, dass ich dann in dem Moment nicht großartig mit meiner Firma dann überzeugen konnte, sondern halt irgendwie so mit meiner Art und Weise, wie ich den Menschen dann gegenübergetreten bin. Ich hab gar nicht so viel über die Immobilien gesprochen, sondern ich habe mehr oder weniger die versucht, irgendwie zum Essen einzuladen. Und dann habe ich mit den Leuten einfach ehrlich von mir privat auch geschnackt. Und dann haben die Leute mich, glaube ich, eher als Privatperson gekauft und mir dann einfach gesagt, okay, wenn du dann genau weißt, auch wie das funktioniert, dann gebe ich dir den Auftrag, dann machen wir das zusammen. Ja.
Wie oft musstest du klingeln, bis jemand mit dir essen gegangen ist? Und wie oft hast du geklingelt, bis du dann einen Deal hattest immer?
Tatsächlich war es wirklich so, dass ich bei den Werder-Jungs eine 100%-Quote hatte. Bei einem war es leider nicht der Fall, bei Claudio Pizarro, der hat es an seinen anderen Teamkameraden weiterverkauft. Er hat gesagt, hör zu, wenn der das nicht kauft, dann kannst du die Immobilie verkaufen. Aber der hat mir damals dann keinen Auftrag gegeben, aber die anderen haben mir tatsächlich alle einen direkten Auftrag gegeben. Es hat direkt geklappt.
Okay, und Wie hoch sind da so Provisionen oder könnt ihr darüber sprechen? Also, weil auch für Fußballer, die ja mehr Geld als viele andere Menschen verdienen, ist das für eine Immobilie ja schon sehr viel und da gehört ja viel
Absolut.
Vertrauen dann zu,
Absolut.
die auch
Absolut.
abzugeben.
Ja. Also hier in Bremen ist ja der Provisionssatz 6%. Das ist ja auch überall an jedem Immobilienangebot abzulesen. Da ich dann halt noch für die andere Firma auch gearbeitet hatte zu diesem Zeitpunkt, habe ich dann natürlich dementsprechend von diesen gesamt 6% dann ein Stück abbekommen. Ja.
Okay. Und als Immobilienmakler, das ist, wenn du jetzt kein Unternehmer bist, wenn du Angestellter bist, hat man dann eigentlich auch ein Fixgehalt oder geht alles über Prämien? Wie sieht das da
Es
aus?
kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt die unterschiedlichsten Varianten auch bei uns im Unternehmen. Die meisten sind halt angestellt und bekommen dann dementsprechend noch eine Provision, ein Fixgehalt und ja, wie gesagt, eine dementsprechende Provision. Es gibt aber auch Leute, die sind freiberuflich und bekommen nur eine Provision.
So, und wenn ich jetzt eine Immobilie suche, muss ich ehrlich sagen, gucke ich nicht bei 10 Immobilienmaklern oder ähnlichen gucken. Viele, glaube ich, bei ImmoScout oder Immonet, da gibt es ja viele Portale. Was macht ihr besser oder was macht ihr so viel besser, dass ich diese Portale nicht nutzen sollte?
Das hatte ich ja vorhin schon gesprochen, dass wir sagen, hey, wir wollen unsere Kunden, die sich bei uns registrieren, melden. Wir wollen die gesondert behandeln. Wir wollen versuchen, und nochmal, wir können leider nicht jeden zufriedenstellen, dass wir dem eine Immobilie verkaufen. Aber ich glaube, dass dieser Punkt, und da gehen wir schon diese Extrameile, dass wir sagen, hey, lieber Kunde, wir listen dich hier bei uns, wir nehmen deine Sekretärin ernst, wir haben die ganz, ganz oben auf dem Zettel und versuchen dann genau zu gucken, hey, was können wir dir wie wann anbieten und was kommt wie wann rein. Und ja, das macht also auf jeden Fall schon Sinn, dass der Kunde mit uns in Kontakt kommt, weil wir dem dann auch die Immobilien geben, die es noch nicht bei den einschlägigen Portalen, bei ImmobilienScout, bei Immonet oder bei ImmoWelt dann online gestellt werden, weil wir es ja auch immer so machen, dass wir, wenn wir Immobilien neu ins Portfolio nehmen, dass wir sie dann zuallererst bei uns, unseren ausgewählten Kunden dann anbieten und sie dann, wenn es dann noch nicht über die Datenbank verkauft wird, dann in die Portale hochladen und dann online stellen, ja.
Das heißt aber schon, dass diese Portale eine ernsthafte Konkurrenz sind oder sind das zwar andere Zielgruppen, die Portale und ihr ansprecht?
Naja, was heißt Konkurrenz? Also für uns sind diese Portale auch natürlich immens hilfreich und bringen uns natürlich die Reichweite, wo wir dann Käufer-Leads generieren, die wir dann durchqualifizieren und gucken, hey, ist da überhaupt der Bedarf? Weil eins muss man auch sagen, also wir bekommen sehr, sehr, sehr viele Leads, Käuferdaten bei uns rein über ImmobilienScout, über diese einschlägigen Portale. Aber nicht jeder Lead ist irgendwie gleich ein Kaufinteressent, sondern da muss man halt gucken, okay, wie sieht es aus? Passt die Lage? Passt der Grundriss? Passt die Zimmeranzahl? Passt der Kaufpreis? Wie sieht es aus mit der Bonitätsbestätigung, mit der Finanzierungsbestätigung? Sind das alles so Punkte, die dann passen? Und erst wenn diese 4, 5, 6, 7 Punkte stimmen, dann kommt es natürlich auch erst zu einer Besichtigung, weil ansonsten würde man sich vor Besichtigungsterminen und Besichtigungsanfragen, gerade weil wir auch immer wirklich versuchen, hochwertig zu präsentieren und das zieht natürlich auch viele, viele Leute an. Das ist auf der einen Seite gut, aber gerade dann muss man einfach wirklich auch gucken, hey, diese Leute, die dort anfragen, sind die auch wirklich für den Eigentümer, für die Immobilie auch passend?
Und vermietet ihr auch Immobilien?
Tatsächlich ja, auch wenn wir das mehr oder weniger nebenbei machen, aber wir haben tatsächlich auch einen Vermietungsmakler, das ist unser Basti. Der kümmert sich tatsächlich um die Eigentümer, die ihre Immobilie vermieten möchten und der betreut diese dann alleine und das schafft er auch mit seiner Zeit.
Lohnt sich das denn überhaupt für Immobilienmakler?
Ja, natürlich lohnt sich das. Es geht ja nicht um Lohn oder nicht, sondern wir sind Dienstleister und wir verstehen uns auch als solche und wir wollen dem Eigentümer, egal was seine Situation ist, helfen. Und wenn er sagt, hör zu, meine Idee ist es jetzt, meine Immobilie zu vermieten, ich möchte diese Immobilie als Kapitalanlage haben, dann wollen wir ihm gerne helfen, die Immobilie best und schnellstmöglich für jemand Gutes zu vermieten.
Zählt
Klar.
das hier auch wieder für beide Seiten? Wenn ich jetzt sage, ich suche eine Mietimmobilie, sucht ihr dann auch Mietimmobilien?
Tatsächlich, das können wir nicht abbilden. Also wir suchen tatsächlich nur für Kaufinteressenten, die eine Immobilie kaufen möchten, aber für Leute, die jetzt meinetwegen eine Einzimmer-, Zwei-Zimmer-Wohnung suchen, das können wir leider nicht abbilden. Das muss ich auch ehrlich sagen.
Okay. Weißt du eigentlich, ob du der größte Immobilienmakler in Bremen bist oder gibt es da irgendwelche Statistiken zu, wer die Größten hier sind?
Nein, das, also ich würde jetzt mal sagen, nein, wir sind, also gerade auch was die Mitarbeiter und so weiter betrifft, sind wir nicht die Größten. Ich weiß, dass wir ganz vorne dabei sind und dass, wenn es um Immobilienverkauf geht, dass wir auch immer und immer und immer wieder genannt werden. Das freut und ehrt mich natürlich, weil wir auch noch gar nicht so lange gegründet haben. Ja? 2014, das ist noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt 7 Jahre. Und wenn ich mir das so überlege, wie ich alleine gestartet bin, dann hätte ich mir das, glaube ich, nicht träumen lassen können, dass wir nach 7 Jahren ganz vorne genannt werden und immer wieder im Gespräch sind. Von daher, ich bin da gar nicht so sehr, hey, wer ist mein Konkurrent und wen will ich jetzt überholen oder wie auch immer. Wir haben da eine ganz eigene Philosophie, wie wir Unternehmen bauen wollen. Und da haben wir auch einen ganz, ganz langfristigen Plan und den Weg werden wir gehen. Und wenn wir eines Tages tatsächlich die Größten sein sollten, dann wäre das so. Aber das ist gar nicht so mein Ziel, jetzt irgendwie der Allergrößte zu sein.
Um meine nächste These zu stützen, habe ich mich natürlich umgehört. Ich habe gefragt, welcher Immobilienmakler Leuten in meinem Alter und älteren Alter als erstes einfällt. Da wurdest du fast immer genannt. Ich glaube, es ist nicht schwer zu erraten, woran das liegt. Ich glaube, ihr seid die schon, die am präsentesten, was Werbung angeht, sind. Ist das das einzige Ziel, dass alle dich kennen sozusagen? Oder geht das noch weiter?
Naja, ob alle mich kennen, mir ist wichtig, oder warum machen wir diese Omnipräsenz, warum schaffen wir das auf den aller verschiedensten Kanälen, ob das online, ob das offline ist, weil wir nicht genau wissen, wann will unsere Zielgruppe, wann möchte unser Eigentümer verkaufen. Und wenn wir es aber schaffen, in dieser Omnipräsenz, das, was du gerade gesagt hast, in den Köpfen der Leute zu sein, dass, wenn es um Immobilienverkauf geht, die sofort an uns denken, dann ist egal, welcher Zeitpunkt es sein wird, die denken dann automatisch an uns. Und das freut mich natürlich. Es ist so ein bisschen wie mit den Taschentüchern. Wenn du sagst, kann ich mal bitte ein Taschentuch haben, dann sagst du in der Regel, gib mir mal mit dem Tempo oder so. Ja, und das ist ja auch eine Marke. Und so, ja gut, das ist jetzt ein bisschen vielleicht vermessen, sich damit zu vergleichen, aber das ist auf jeden Fall dieser Effekt. Und den wollen wir damit erreichen. Und deshalb machen wir auch so viel Marketing, deshalb machen wir so viel Werbung und versuchen einfach, so viel es geht, auch an den Umsätzen, die wir hier so generieren, wieder in Marketing zu reinvestieren. Das ist uns wichtig.
Ich muss fairerweise sagen, viele von denen sind Werder-Fans gewesen und sehen
Okay.
euch da natürlich auch beim Werder-Sponsoring. Ist das eigentlich auch so ein Ziel, wenn man irgendwann ein Unternehmen gründet, vielleicht gerade ein Immobilienunternehmen, irgendwann mal da mit Werder zusammenarbeiten zu können? Also jetzt als Bremer.
Ja, also als ich Immobilienmakler geworden bin 2011, dann habe ich gesagt, okay, Florian, ich will Basisarbeit machen, ich will klein anfangen und ich will einfach die Arbeit, die bei mir vor der Tür liegt, möchte ich tun. Aber ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, ich will erfolgreich denken, ich will erfolgreich leben. Und dann habe ich automatisch auch gesagt, okay, ich will auch die guten Immobilien hier in Bremen verkaufen. Und wenn man in Bremen wohnt, dann ist es automatisch so, dass man, ja, wenn du sagst, okay, für die Reichen und für die Schönen willst du auch die Immobilien verkaufen, dann kommst du automatisch zu Werder Bremen, weil das hier quasi so unsere VIPs aus Bremen sind. Und deshalb hatte ich das auch sofort auf dem Zettel. Ich bin, seitdem ich klein bin, wenig Werder-Fan. Und deshalb habe ich dann auch sofort irgendwie einen Kontakt dann zu den Spielern gesucht, was den Immobilienverkauf betrifft. Und natürlich war dann auch, damals war noch eine andere Firma, der Partner von Werder Bremen. Und damit 2011 habe ich schon gesagt, mein Ziel ist es, eines Tages der Partner von Werder Bremen zu sein. Und da sieht man wieder, dass es Sinn macht, sich Ziele zu stecken. Jetzt im August 2020, oder Juli 2020 war es soweit. Wir sind Partner von Werder Bremen geworden. Und um deine Frage nochmal zu beantworten, auf jeden Fall war das direkt quasi von Tag 1 irgendwie mein Plan oder mein Ziel. Ja.
Du hast ja schon öfter gesagt, dass du gerne groß denkst auch oder
Ja.
dass da nichts ging. Was bedeutet das genau für dich?
Naja, sich nicht irgendwie limitieren und beschränken. Ich finde, viele Leute, gerade auch hier in Bremen, sind immer so ein bisschen unterwegs. Ja, wir sind das kleine Bremen und man sollte doch auch mit dem zufrieden sein, was man hat. Und ich liebe das einfach mit Unternehmern unterwegs zu sein, auf Leute zu gucken, die besser sind als ich, die weiter sind als ich, die größer denken als ich. Und das ist eigentlich in allen Bereichen, ob das jetzt der Bereich mit meiner Familie ist, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Dort den maximalen Erfolg zu denken für meine Kinder, für meine Frau, für meine Ehe. aber auch für die Firma maximal zu denken. Okay, was können wir noch alles erreichen? Und wir haben so einen guten Dienstleistungsplan, wo wir unseren Kunden wirklich, wirklich helfen. Und dann ist es halt auch so, dass ich sage, hey, und diesen Dienstleistungsplan, den soll am liebsten die ganze Welt wissen, weil wir unseren Kunden wirklich helfen können. Und das ist, wie gesagt, das ist gar nicht irgendwie speziell auf einen Bereich, sondern immer versuchen, immer das Gute zu sehen, die Chance zu sehen und wie können wir uns weiterentwickeln und wie können wir noch mehr erreichen. Da habe ich immer den Fokus drauf. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist hierbei, das habe ich eben schon gesagt, dass es gilt, nicht stehen zu bleiben, sich immer mit Leuten zu umgeben, die besser sind als du, die einfach richtig, richtig gut sprechen in dem, was sie schon erreicht haben und schlau sein, zuhören und gucken, hey, was kann ich mir davon adaptieren? Was haben die, was ich noch nicht habe? Und nicht die Leute irgendwie dann mit deinen Geschichten nerven, sondern halt gucken, wenn der schon weiter ist, was kann ich mir davon abgucken?
Und das ist auch, was du öfter ja sagst, dass du dir nichts abschauen, nichts neu erfinden brauchst, was andere schon richtig gemacht haben. Das ist genau das, was du
Richtig,
meinst damit.
genau. Dann gucken, hey, das funktioniert bei dem richtig gut. Wie kann ich das auf meine Firma, wie kann ich das auf mein Leben übertragen, anpassen, feinjustieren, dann vielleicht nochmal verbessern. Und da bin ich total dankbar für, dass ich nie gedacht habe, ich bin der Schlauste, der Letzte, der Hecht im Karpfenteich, sondern ich war immer gut beraten zu gucken, ja, wie machen es die anderen und wie kann man es verbessern.
Du hast gesagt, vor 7 Jahren hättest du dir nicht erträumt, dass ihr so weit seid heute. Dann hast du ja aber, als du angefangen hast zumindest, dann hast du ja aber auch gesagt in einem Interview, worauf ich mehrmals zurückgreife, dass wenn du vielleicht bei Mitarbeiterentscheidungen früher ein, zweimal dich anders entschieden hättest, dass du ein Stück weiter wärst. Wie ist das? Also das ist es denn trotzdem irgendwie schade, weil du bist noch weiter, als du dir es früher erträumt hast, aber du könntest noch ein Stück weiter sein?
Nein, ich will gar nicht darauf gucken, ja, was wäre wenn, sondern ich will wirklich diese Haltung einnehmen. Die nehme ich auch ein, dass ich dankbar dafür bin, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir das in 7 Jahren geschafft haben, was wir geschafft haben. Und klar, hätte man vielleicht noch ein paar andere Entscheidungen getroffen, hätte man vielleicht auf andere Mitarbeiter gesetzt, in Schlüsselpositionen, dann wäre man vielleicht jetzt noch schon ein Stück weiter. Aber ich bin mir ganz sicher, mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, wo wir uns dann auch immer punktuell weiter verbessern, dass wir in den nächsten Jahren auch nochmal richtig weiter skalieren und nochmal uns richtig verbessern können.
Was für viele angehende Unternehmen oder kleine Unternehmer vielleicht interessant ist, was, wie findet man die richtigen Mitarbeiter? Also schreibst du eine Stelle aus, gehst du aktiv auf Leute zu, beides
Ja,
oder?
also tatsächlich haben wir, wenn ich mal überlege, noch nicht eine Stellenausschreibung gemacht. Das heißt also, alle Mitarbeiter, die hier bei uns sind, haben sich entweder aktiv bei uns beworben oder aber vor allen Dingen, und da bin ich immer am besten gefahren, ich habe diese Mitarbeiter angesprochen, weil ich die erst einmal menschlich kennengelernt habe und gewusst habe, hey, der agiert richtig gut, so wie er ist, vom Menschen her, der hat ein tolles Herz.
Braucht man dieses Gespür, dieses menschliche Gespür dafür vor allem?
Es gibt auch mit Sicherheit Unternehmen, die funktionieren deutlich weniger menschlich als unser Unternehmen. Und das kann mit Sicherheit auch erfolgreich sein. Für mich, ja, der aber ein sehr, sehr emotionaler Typ ist und dem so das Miteinander, die Mitmenschen, mit denen ich mich umgebe, ob das meine Familie ist, ob das meine Freunde sind, ob das meine Mitarbeiter sind, extrem wichtig ist, ist es für mich der beste Weg gewesen, erst einmal zu gucken, hey, ist das ein guter Typ, ist das ein guter Mensch, passt der überhaupt hier in unser Gesamtgefüge rein und dann zu gucken auf seine berufliche Kompetenz, ob der dann auch hier dann in diese Position reinpasst. Und so bin ich immer gut gefahren und ich bin auch der Meinung, ich werde das so schnell auch nicht ändern. Ja.
Und das heißt, euer Vollzeitpostbote ist die erste Stelle, wo du jetzt niemanden aktiv suchst oder im Kopf hast, sondern die ausgeschrieben wird und wo ihr dann
Genau,
offen für
das ist
seid.
unser Plan, dass wir die Stelle dann zu Anfang 21 ausschreiben. Und genau, und weil ich natürlich schon geschaut habe in meinem Netzwerk, gibt es da vielleicht den einen oder anderen tatsächlich nicht. Und deshalb werden wir dann wahrscheinlich dann die erste Stelle richtig ausschreiben.
Und
Mal
hättest du
gucken.
das gedacht, dass das eine Postbotenstelle ist, dass das die erste Stelle ist, die du je
Nein,
ausschreibst als
nein,
Unternehmer?
nein.
Nein.
Hätte mir jemand gesagt, du wirst mal irgendwann nach einem Postboten suchen, dann hätte ich gesagt, das dann nicht alle. Ja, aber ich finde das super. Und das ist auch ja, unser Geheimrezept so ein bisschen zum Erfolg. Wir wollen alle Positionen so bestmöglich besetzen, Systeme schaffen, die auch so noch keiner vielleicht so direkt hat und smart arbeiten, smart sein mit unseren Ideen und ja, und immer irgendwie ein bisschen außergewöhnlich.
Du erwähnst ja auch oft, dass ihr hier besondere Werte noch habt und auch in eurer Unternehmensstrategie und zu euren Kunden eine besondere Wertigkeit euch verbindet. Warum ist das so wichtig für euch?
Ja, meine Familie und ich, wir sind Christen, überzeugte Christen und wir praktizieren halt auch das Prinzip der Nächstenliebe. Und seit jeher, wie man mit Menschen umgeht, ist mir das immens wichtig. Wie trete ich meinen Menschen, Mitmenschen gegenüber und Werte, ja, auf die Mitmenschen zu achten, gerade vielleicht auch dieses Makler-Klischee aus dem Weg zu räumen. Deshalb sind wir halt auch oder versuchen immer transparent zu sein, weil uns Maklern das oft vorgeworfen wird. Ja, die sind immer so geheimnisvoll, sind solche geschmierten Typen. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche oder viele, viele Klischees, die uns vorgeworfen werden. Und deshalb wollte ich von Anfang an zu sagen, hey, wir wollen das nicht bedienen und wir wollen dem umgehen. Und deshalb sind mir auch solche Dinge wie, ja, wie ein ganz besonderes Miteinander, den Kunden, den Eigentümern, den Mitarbeitern gegenüber wichtig. Ja.
Und unterscheidet euch das auch von vielen anderen oder wie hast du das in deinem Unternehmen davor zum Beispiel erlebt?
Ja, in meinem Unternehmen davor, da war das definitiv anders, was aber auch nicht irgendwie jetzt doof oder bescheuert war. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist einfach unsere eigene Philosophie. Und ich kenne jetzt also auch von unseren Mitkonkurrenten, Mitstreitern, jetzt nicht so speziell die Firmenphilosophie. Ich beschäftige mich da auch nicht mit, sondern ich habe genug Fokus und ich muss mich auf meine Firma fokussieren, dass wir diese Werte transportieren. Und oftmals entscheiden sich ja Kunden dann auch für uns und sagen, okay, wir haben auch ihre Mitbewerber geprüft und bei ihnen haben wir einfach das beste Bauchgefühl oder bei ihnen wurden wir am besten empfangen oder wie auch immer. Und dann bestätigt sich das natürlich, dass vielleicht das bei dem einen oder anderen nicht so rübergekommen ist.
Du oder ihr seid ja auch auf Social Media aktiv, ihr habt auch einen YouTube-Kanal und da
Ja.
haben die meisten Videos so drei- bis vierstellige Aufrufzahlen und dann habt ihr eins, das hat knapp 200.000 Aufrufe. Mal ehrlich, wie viel Werbung habt ihr da geschaltet?
Ja, tatsächlich bewerben wir dieses Video, weil das Video, glaube ich, von A bis Z, das geht auch länger, von A bis Z recht gut einen Einblick gibt, wie wir sind, was wir können, was unsere Werte sind. Also kurz zusammengefasst, dieses Video umschreibt eigentlich sehr, sehr gut die Firma. Und da kann man sehr, sehr gut sehen, was ist unser Spirit, was ist unsere Idee zur Dienstleistung und wer sind wir überhaupt. Und da man in diesen 8 Minuten das bestmöglich auch sehen kann, haben wir uns dafür entschieden, dass wir dieses Video auch, dass es eine große Reichweite bringen soll. Und das kommt gut an.
Und habt ihr euch um die Werbung selbst gekümmert oder hattet ihr da einen Dienstleister? Weil das ist ja schon eine relativ erfolgreiche Kampagne mit knapp 200.000 Aufrufen.
Definitiv. Und da kann ich auch mal ganz kurz Werbung machen für den Alexander Flögel. Das ist nämlich unser Videomann, der mit mir die ganzen Ratgeber-Videos oder die ganzen Facebook-Ads oder wie auch immer alle aufnimmt, aufzeichnet. Ist ja, ein sehr, sehr guter Freund der Firma mittlerweile auch geworden. Und der kümmert sich so ein bisschen darum, dass das nach draußen kommt.
Ja. Und wir müssen noch mal kurz zurück zum Sponsoring. Das macht euch ja schon irgendwie auch aus. Du hattest vor 2,5 Jahren, glaube ich, beim FCO angefangen und das ist schon länger her.
Nee, das war vor 3,5 Jahren.
3,5 Jahren.
Genau.
Jetzt warst du zwischendurch Stadionsponsor da, also zumindest in Oberneuland.
Ja.
Ich wohne in Oberneuland,
Ja.
kannten dich dadurch viele.
Ja.
Und danach hast du aufgehört. Gab es da einen bestimmten Grund oder war das, weil du dann mit Werder ernsthafter in Gesprächen
Ja.
warst, oder?
Ja. Also die Zeit beim FC Oberneuland, die war von Tag 1 bis zum letzten Tag super. Und ich muss ja dazu sagen, ich bin nach wie vor auch noch beim FC Oberneuland Sponsor und unterstütze die Regionalligamannschaft. Wir haben jetzt einfach nur den Stadionsponsornamen abgegeben, weil sich die Möglichkeit ergeben hat, bei Werder Partner zu werden. Und für mich war es nur konsequent, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen, quasi von der Regionalliga in die Bundesliga. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir das gehen. Aber ich bin nach wie vor sehr, sehr gut mit dem FC Oberneuland. Habe da auch noch meine Bandenwerbung. Von daher breit aufgestellt sein.
Ich habe ja so ein bisschen politischen Hintergrund, deswegen interessiert mich das auch, wie politisch ist der Beruf eines Immobilienmaklers? Oder ist das einer der unpolitischsten Berufe, den man sich vorstellen kann?
Also, ich würde sagen, eher unpolitisch. Aber als Immobilienunternehmern ist man natürlich auch in diversen Unternehmerverbänden drin. Da bin ich auch im Wirtschaftsforum der SPD, bin ich dort unterwegs. Und dort bin ich auch im Vorstand mit bei. Und dort geht es natürlich um Kontakte, die man dort knüpft, die man pflegt. Und
Bist du Parteimitglied auch?
tatsächlich nicht. Nein, ich bin
Okay.
nur im Wirtschaftsforum. Und dort sind halt auch andere Unternehmer, Geschäftsführer großer Firmen auch hier in Bremen. Und da ist es natürlich toll, sich dann auch über den Wirtschaftsbereich dann auszutauschen. Natürlich bekommt man dann auch über politische Entscheidungen so ein bisschen mit, über die bremische Bürgerschaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich total unpolitisch bin. Ich bin da auch schon sehr interessiert. Aber eher so im wirtschaftlichen Bereich.
Und macht ihr euch denn Sorgen? In Berlin zum Beispiel ist ja jetzt vor ein paar Monaten auch die Mietpreisbremse zusätzlich zum Mietendeckel noch in Kraft getreten. Das sind ja schon Einschränkungen, gerade auf die Immobilienbranche, eher was Vermietung zwar angeht, aber beschäftigt ihr euch da schon mit und seid ihr da schon mit der Politik im Austausch, dass das in Bremen nicht passiert oder will man das als Immobilienmakler oder Immobilienunternehmen?
Also es berührt uns ja schon, weil klar, du sagst jetzt auf der einen Seite, es geht ja um den Bereich Vermietung, aber Vermietung hat ja auch was mit dem Kapitalanlegermarkt zu tun. Und deshalb ist es halt auch schon, dann müssen wir darauf schauen und deshalb müssen wir da im Bilde sein, okay, wie kommt es, wann kommt es, weil natürlich sich das dann auch auf die Preise für die Kapitalanlagen dann dementsprechend zurückschlagen wird. Von daher sind wir da schon interessiert und gucken da gespannt auch hin.
Okay, und seid ihr da im Austausch mit Bremer Leuten hier und die Bremer Politikern, die das einschätzen, sage ich mal, wie nah ist das? Also weil in beiden Bundesländern regiert ein rot-rot-grüner Senat,
Ja.
teils mit ähnlichen Forderungen. Also es ist ja nicht ganz so unwahrscheinlich wie vielleicht in anderen Städten oder Bundesländern.
Das stimmt, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich da jetzt nicht direkt im Austausch bin mit den Landespolitikern hier aus der Bremer Fraktion, das nicht.
Okay, worüber ich glaube in ganz vielen Podcasts gesprochen wird, ist das Thema Corona. Wir haben es so ein bisschen umschifft bis jetzt,
Ja.
aber es ist natürlich irgendwie trotzdem präsent. Kannst du ganz kurz einmal sagen, was hat sich das für euch persönlich als Unternehmen oder auf die ganze Branche ausgewirkt oder läuft das relativ normal weiter?
Ja, also viele fragen mich das. Wie ist es das? Wie ist das für euch? Wie läuft das Jahr bisher für euch? Das Einzige, was wirklich speziell war, war von der Zeitraum von Mitte März bis Ende April, das waren so gute 6 Wochen, da war tatsächlich der Markt wie starr erst einmal, weil keiner richtig wusste, hey, was passiert überhaupt, wo geht diese Pandemie hin, wie krass oder wie schwer wird das? Jetzt über die Zeit haben wir natürlich auch relativ schnell auch gelernt, damit umzugehen. Wir wissen, dass es uns wahrscheinlich nicht alle dahin raffen wird und es wird bald ein Gegenmittel dazu gefunden. Deshalb sind die Leute doch dann tatsächlich gerade bei uns in der Branche auch echt entspannter geworden. Und auch wir als Unternehmen achten natürlich bestmöglich, dass wir die ganzen Sicherheitsabstände, die Hygienekonzepte und so weiter einhalten, dass das alles gut funktioniert, dass wir mit unseren Kunden auf Abstand sind, mit Masken und so weiter. Aber können auch ganz normal, wenn auch natürlich immer nur im kleineren Kreis, Besichtigungstermine, Einkaufstermine durchführen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir auch dieses Jahr wieder zum besten Jahr der Firmengeschichte machen werden. Das ist jetzt schon sicher und dass wir so ein gutes Jahr haben werden, weil wir einfach ja nicht in Panik dann geraten sind, sondern gesagt haben, hey, wir machen einfach weiter, auch dann unter vielleicht etwas anderen Voraussetzungen. Aber wir konnten das halt mit unserer Branche. Und wenn ich mir so andere Branchen angucke, wie stark die betroffen sind, dann bin ich, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass es bei uns so ging und so reibungslos fast funktioniert.
Ich muss sagen, ich bin da eher eine Laie im Immobilienmarkt und hätte gedacht, dass viele auch abgesprungen sind, die vielleicht erst Interesse an einer Immobilie hatten, aber weil es wirtschaftlich so unsicher ja ist für viele und auch, das geht ja durch alle Bevölkerungsschichten, auch der Job vielleicht unsicher ist oder ähnlich, dass man sagt, wir legen das erstmal auf Eis, den Immobilienerwerb. Gibt es das auch oder
Ja,
vermehrt?
gerade im Frühjahr, März und April, war es tatsächlich so, dass dann auch Banken gesagt haben, hey, wir können das dann doch nicht, wir ziehen die Finanzierungszusage zurück, wir können das doch nicht machen. Leute gesagt haben, hey, mein Betrieb ist von Kurzarbeit bedroht oder wir gehen in Kurzarbeit, das passt alles nicht mehr, die Konstellation, die wir uns da so finanziell aufgestellt haben. Und tatsächlich war es so, dass, und das muss man auch sagen, dass, glaube ich, auch jetzt weniger Kaufinteressenten am Markt sind, wie es vielleicht noch vor Corona der Fall war. weil einfach ja, Branchen in Schieflage geraten, weil Arbeitslosigkeit droht, weil Kurzarbeit droht oder wie auch immer. Es ist schon so, dass die Kaufkraft doch ein Stück ein Stück nachgelassen hat. Wir werden jetzt sehen, wie sich das jetzt auch auswirkt, also Corona auf das Frühjahr, wie schnell das auch alles wieder in den Griff bekommen wird, wie viele Insolvenzen es geben wird. Und ich glaube, das wird dann auch nochmal ja, auf den Immobilienmarkt dann abfärben, dass wenn Leute schon etwas gekauft haben, dann vielleicht der Partner oder auch der Partner, die Partnerin dann arbeitslos wird, dass die dann vielleicht auch zwangshalber ihre Immobilie verkaufen müssen, weil sie die dann durch Arbeitslosigkeit oder durch Kurzarbeit nicht mehr halten können. Genau, das wird spannend noch auf jeden Fall für 2021, definitiv.
Okay, du sprichst zwar nicht gerne übers Wäre, habe ich eben da gesagt. Hast du eben gesagt, als es um die Mitarbeiter ging, wärst du, ich muss einmal trotzdem fragen, wärst du denn weiter ohne Corona oder wärt ihr weiter ohne Corona da? Also zumindest eine Einschätzung, das kann man wahrscheinlich nicht sicher sagen, aber.
Also ich würde sagen, nein.
Okay, also euch hat Corona sozusagen als für euer Unternehmen kaum einen Einfluss gehabt jetzt,
Nee,
was die
und das hatte
Weiterentwicklung
ich ja vorhin
angeht.
auch gesagt, 2019 war ein super, super gutes Jahr, aber 2020 war es um Längen noch mal besser und wir haben es noch mal geschafft, hoch zu skalieren. Und deshalb, wie soll ich das sagen, wenn ich, klar ist Corona unschön und auch für viele existenzgefährdend und bedrohend und auch die Krankheit an sich ist super, super schlimm, die Leute sterben. Aber für uns ist es tatsächlich so, dass das jetzt keine unmittelbare Auswirkung hat. Und ich kann nicht sagen, dass wir ohne Corona irgendwie weiter wären.
Okay.
Ich würde sagen, nein.
Gut, dann kommen wir zur ersten Rubrik, sage ich mal. Das ist immer Antworten in einem Satz. Ich sage einen Satz, du verendest den oder hast höchstens einen Satz Zeit, sage ich mal,
Ja,
den zu beantworten.
okay.
Der wichtigste Schritt in meiner Karriere war.
Meine Frau zu heiraten.
Irgendwann gründe ich.
Eine Hausverwaltung.
2040 bin ich. Das Alter zählt jetzt nicht.
Glücklich und zufrieden.
Irgendwann werde ich Sponsor von.
Vielen guten weiteren Projekten.
Dein liebstes Arbeitsmittel?
Mein Handy.
Dein Lieblingsrestaurant, wenn du geschäftlich essen gehst?
Due Fratelli in der Hamburger Straße.
Und dein Lieblingscafé, wenn du geschäftlich Kaffee trinken gehst?
Habe ich keins.
Wenn du privat Kaffee trinken gehst oder Kuchen essen oder was auch immer oder auch nicht?
Auch nicht.
Hast du eine Lieblings-App oder eine Lieblingsanwendung?
OneOffice, unsere Maklersoftware.
Und gibt es ein Startup, was du gerade mit Spannung verfolgst oder wo du schon länger interessiert zuschaust?
Tatsächlich nein, ich verfolge die Startup-Szene leider nicht so richtig.
Okay, und wo arbeitest du am liebsten?
Im Büro.
Und wo ist dein Lieblingsort in Bremen?
Zu Hause.
Außerhalb von zu Hause?
Die Firma.
Okay, so, dann zur zweiten und letzten Rubrik, das sind Entweder-Oder-Fragen. Du musst dich zwischen einer Möglichkeit entscheiden und kannst ab und zu vielleicht kurz was erklären, aber eigentlich nur die Entscheidung treffen. Selbst die nächste Immobilie kaufen oder erstmal verschnaufen?
Die nächste Immobilie kaufen.
Groß denken oder großes Schenken?
Mit groß denken kann man groß schenken.
Okay, investieren oder deklarieren?
Investieren.
Marketing oder Qualität?
Beides gut. Qualität.
Luxusschlitten oder Familienauto?
Beides ist wichtig. Familienauto.
Porsche oder VW?
Porsche.
Florian Wellmann oder Florian Kohfeldt?
Florian Wellmann.
Kaffee oder Tee?
Kaffee?
Zeitung oder Magazin?
Zeitung?
Haus oder Wohnung?
Haus.
Dann vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.